geht es hinab in die Tiefen des 19. Jahrhunderts. Die Geschichte des Marxismus war sozusagen ein knapper Abriss und ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, das will ich wenigstens ganz kurz nachholen, dass ich einen Namen vergessen habe, nämlich den Namen Leo Trotzki. Sie sollten sich den Namen merken, mal nachgucken, um was es sich dabei handelt. Der Trotzkismus der Vierten Internationale hat für die Bundesrepublik auch eine große Bedeutung gehabt nach 1945. Und man darf vielleicht auch sagen, dass eines der wichtigsten Sozialforschungsinstitute der Republik im Augenblick, das Institut für Sozialforschung in Hamburg, von dem Sponsorleiter Philipp Remzmar, sozusagen aus der trotzkistischen Tradition der 68er hervorgegangen ist. Das vielleicht nur noch als ein kleiner Nachtrag. Ja, jetzt kommt Kritik und Gesellschaft nach Hegel. Das heißt, wir gehen in die Zeit vor Marx, in die Tiefe des 19. Jahrhunderts. Ich will Ihnen zunächst einige biografische Daten geben, dass wir uns ein bisschen orientieren können. Frühkindliche familiale Sozialisation lasse ich weg. Der reife, erwachsene Marx ist circa 1835 anzusetzen, da macht er sein Abitur. Reifezeugnis. Ich sage reife Marx natürlich mit einem polemischen Hintergedanken, denn ein Mensch, der mit 20 Jahren anfängt, sich Gedanken zu machen und mit 65 Jahren aufhört, der ändert natürlich seine Auffassungen im Laufe seines Lebens. Wie sollte das anders sein? Und die Nachwelt muss sich nun Gedanken machen, welche Auffassungen eben als ausgereifte gelten sollen. Und man hat versucht, darüber gibt es Berge von Literatur, einen reifen Marx von einem jungen Marx und im Reifen einen noch weniger und einen ganz reifen Marx zu unterscheiden. Wobei diese Periodisierungen von reif und unreif natürlich dem Bestreben entspringen, einen bestimmten Textkomplex, einen Teil des Korpus von Marx eben als besonders marxistisch bezeichnen zu können. Das ist sozusagen eine Strategie auch der Absicherung von Dogmatisierung. Wenn man sich nicht auf diese Bahn begibt, so stellt sich die Sache gar nicht so kompliziert dar. Denn wir haben drei Daten, an denen sich etwas ändert. Die will ich kurz skizzieren. 1837, Marx, der sich als Student in Bonn dem lustigen Burschenschaftlertreiben hingegeben hatte, der kommt 1836 nach Berlin und gerät in eine Studenten- und Intellektuellengruppe, die sogenannten Junghegelianer. Und die theoretischen und praktischen Aktionen dieser Gruppe, sie sind überhaupt das erste Feld, in dem Marx agiert. Sie sind sozusagen das Laboratorium, in dem er seine Gedanken mit anderen und gegen andere ausprobiert. Dann der nächste Einschnitt. 1845 bricht Marx mit dieser Gruppe und er bricht auch mit seiner eigenen Vergangenheit in dieser Gruppe. Seit 1842 haben sich die Junghegelianer nämlich mit den Ideen des Sozialismus auseinandergesetzt, die vor Frankreich kamen, und auch Marx rutscht 1843 bis 1845 in diese Szene der frühen Arbeiter- und Handwerkerbewegung. 1845 zeichnet sich dann ab, dass Marx nicht einfach nur Sozialist oder Kommunist wie andere wird, sondern dass er innerhalb dieser Bewegung ein eigenes theoretisches Programm entwickelt, den theoretischen Kommunismus. So nennen das Marx in dem Manuskripthaufen der und der Manuskriptsammlung, die unter dem Namen Deutsche Ideologie bekannt geworden ist. Nach 1845 entfaltet dann Marx dieses Programm seines theoretischen Kommunismus nach verschiedenen Seiten. Die Schriften, die folgen, behandeln sehr, sehr verschiedene Gegenstände, Kritik an anderen Sozialismuskonzepten, etwa an Proudhon, Artikel zur Revolution, Analysen von Klassenkämpfen auch schon ökonomische Gegenstände, aber auch der junghegelianer Marx hatte sich schon mit ökonomischen Problemen befasst. In den Marxischen Werken ab 1845 spielt die Ökonomie sicher eine hervorragende Rolle, aber man muss sagen, sie ist eingebettet in ein umfassendes Programm der Integration von, ja, ich würde sagen, drei Dingen. Einmal einer sozialphilosophischen Emanzipationstheorie, dann einer Klassenkampflehre und eben drittens der Ökonomiekritik. Nach 1857 konzentriert sich Marx jetzt nahezu ganz ausschließlich auf die Kritik der politischen Ökonomie. Man kann sagen, 1857 hat sich Marx entschieden, aus dem Programm des theoretischen Kommunismus ein Gebiet zu privilegieren und gründlich durchzuackern. Und sieht man sich an, was er 1857 sich vorgenommen hat, also seinen Plan, was er alles schreiben wollte, und vergleicht dann das mit dem, was an Kritik der politischen Ökonomie fertig oder halbfertig gestellt wurde, so fällt auf, dass Marx viel, viel mehr vorhatte zu schreiben, als ihm vergönnt war. 1857 etwa gibt es noch in dem Plan ein ganzes Buch vom Grundeigentum, ein ganzes Buch von der Lohnarbeit, beides schnurrt dann zusammen auf je ein Kapitel im ersten und dritten Band des Kapital, Grundrente, Arbeitslohn. Es war vorgesehen, ein ganzes Buch vom Staat zu schreiben, ein ganzes Buch über den auswärtigen Handel, ein Buch über den Weltmarkt und die Krisen, ein ganzes Buch zur Geschichte der Theorie, all das bleibt ungeschrieben. Der Abschnitt über die Klassen am Ende des dritten Bandes des Kapitals, der bricht nach wenigen Absätzen einfach ab. Ich erwähne das, um nur eins deutlich zu machen. Ab 1857 konzentriert sich Marx auf einen Ausschnitt des theoretischen Kommunismus. Er stellt für diesen Ausschnitt ein riesiges Programm auf, das realistischerweise überhaupt nicht zu schaffen ist. Das heißt, jeder, der einen Systemanspruch für die Kritik der politischen Ökonomie erheben will, der muss davon ausgehen, dass diese Kritik der politischen Ökonomie eben ein unvollendetes Projekt darstellt. Marx kommt ab 1857 nicht mehr zu vielen anderen Dingen. So viel vielleicht zur ersten Orientierung über die Biografie, die ja tief im 19. Jahrhundert liegt. Das ist jemand, der sozusagen zu der Generation gehört, die das 19. Jahrhundert nicht verlassen hat. Ja, der erste Teil heißt, erste Kapitel dieses Kritik um Gesellschaft nach Hegel. Ich gebe Ihnen diese Übersicht immer wieder. Sie müssen jetzt nicht gleich alles mitschreiben. Ich will sie etwas erläutern. Es geht los, Kritik um Gesellschaft nach Hegel geht los mit Hegel heute. Man muss sagen, im 19. Jahrhundert geht es immer los mit Hegel und man kommt auch nicht los. Und später, wenn ich über Arbeit, Kraft, Wert im letzten Teil der Vorlesung mit Nietzsches Entzauberung sprechen werde, geht es wieder los mit Hegel. Dann geht es, wie Sie sehen, zweimal um Religion. Warum? Die Kritik der Religion, so Marx, ist die Voraussetzung aller Kritik. Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Das heißt, wir wollen das nachvollziehen. Hinzu kommen dann die Affäre Franco-Allemand, Deutschland-Frankreich, und dann die Kritik der Kritik, der Kritik, der Kritik, der Kritik und so weiter. Ja, ich fange heute an mit diesem ersten Punkt. Ja, die Daten von Hegel, 1770, 1831. Ohne Hegel kein Marx. Worum geht es bei Hegel? Was ist das Spezifische seines Denkens? Es gibt ein übles Gerücht, das sagt, man braucht ungefähr 10 Jahre, um da durchzukommen. Ich denke, ich schaffe das ganz kurz heute. Ich will anfangen, das zu erläutern. Hegel hat drei Sachen, er würde sagen drei Momente, zusammengebracht, nämlich Vernunft, Wirklichkeit und Handeln. Vernunft, Wirklichkeit und Handeln. Drei Sachen, drei Momente hat er zusammengebracht. Und er hat die in der Tat ungeheuerliche Auffassung vertreten, dass Vernunft, Wirklichkeit, Handeln zusammenfallen. Dass sie in ihrem Wesen identisch ist. Also, das ist die kürzeste Formel für die Hegelsche Philosophie. Vernunft gleich Wirklichkeit gleich Handeln. Kürzer geht's nicht. Mit halbwegs gesundem Menschenverstand betrachtet, kommt man natürlich zu einem ganz anderen Ergebnis, das wissen Sie. Man kommt zu dem Ergebnis, Vernunft, Wirklichkeit und Handeln fallen auseinander. Was vernünftig ist, ist selten wirklich. Und im Handeln von Menschen herrscht eine ganze Menge Unvernunft, wie Sie jeden Tag in der Zeitung lesen können. Was wirklich ist, ist oft völlig absurd und unsinnig. Und was wirklich ist, steht in einem Konflikt mit unserem Handeln. Also, der gesunde Menschenverstand sagt, Vernunft, Wirklichkeit und Handeln fallen auseinander und ein Narr, der das nicht sieht. Aber, meine Damen und Herren, Hegel wäre eben nicht Hegel, das heißt, wir könnten uns diese ganze Sache ersparen, wenn er nicht eine titanenhafte Anstrengung unternommen hätte, eben Vernunft gleich Wirklichkeit gleich Handeln, Vernunft, Wirklichkeit, Handeln als zusammenfallende Momente zu begreifen. Das ist das, was man eine Denkanstrengung nennt. Das heißt, Sie merken es, bei Hegel muss man sich anstrengen, er ist auch anstrengend. Sie merken, diese Stunde ist auch etwas anstrengend, aber ich will versuchen, es Schritt für Schritt Ihnen zu entwickeln. Also Vernunft, Wirklichkeit und Handeln sind in ihrem Wesen identisch. Wir können vielleicht auch sagen, sie sind in ihrer tiefen Struktur identisch. Dann haben wir eine etwas modernisierte Übersetzung. Die vernünftige Wahrheit ist in ihrem Wesen identisch mit der Verfassung der Wirklichkeit und diese ist identisch mit dem Handeln der Menschen. Man kann das eine identitätslogische Voraussetzung nennen. Also, nochmal, immer wieder die Hegelschen Formulierungen, Vernunft, Wirklichkeit, Handeln, sie fallen zusammen, oder oft sagt er auch, sie sind zugleich, zugleich ist eines der großen Zauberworte bei ihm, zugleich, oder sie sind identisch. Was man mit dem gesunden Menschenverstand als sich widersprechende Zusammenhangslosigkeit betrachtet, das ist, so Hegel, nur eine Erscheinung. Das ist nur eine Erscheinung. Sie trifft nicht das Wesen. Das ist nur ein Oberflächenspiel, das uns über die tiefen Strukturen täuscht. Wenn man sich mal jetzt auf diese Sache einlässt und von so einer identitätslogischen Voraussetzung ausgeht, dann gibt es keine Brüche. Es gibt keine Dissonanzen, es gibt keine Trennungen, die nicht durch die Anstrengung des Denkens zu überwinden sind. Es gibt dann auch keinen statischen Dualismus, hier und dort, hier ist es so, da ist es doch ganz anders. Es gibt auch keine festen Differenzierungen, sondern es gibt immer wieder Formulierungen, so wie Hegel das sagt, der Inhalt der Philosophie ist zugleich der Inhalt der Religion. Oder die Methode ist nicht etwas, was getrennt ist vom Inhalt, sondern die Methode ist zugleich die Darstellung des wesentlichen Inhalts. Oder das System ist nicht etwas, was unabhängig zu verstehen ist vom Prozess, sondern System und Prozess sind identisch. Und so weiter. Das ist die Denkfigur. Es ist eben auch nach Hegel völlig unsinnig zu sagen, etwa wahr und falsch sind statische Kategorien, sondern wahr und falsch sind Momente eines Prozesses. Ebenso liegt man daneben mit Hegel, wenn man Gut und Böse auseinanderreißt. Zum Ausgangspunkt macht auch Gut und Böse sind Momente eines Prozesses. Sie sind zugleich. Nun, wird man natürlich fragen, wo bleibt denn jetzt der Unterschied? Was ist mit den Unterschieden? Wo bleibt die Differenz, die es ja gibt, die wir ja sehen? Hat sie ja auch gesehen. Nun hat Hegel in Bezug auf Differenzen, auf Unterschiede, eine dialektische Denkfigur entwickelt. Er begreift nämlich den Unterschied, die Differenz oder eben die Nicht-Identität, das Nicht-Identische, das begreift er als eine Bewegung. Das Nicht-Identische ist ein Anderswerden. Das ist ein gedanklicher Trick, wenn man so will. Etwas, was nicht identisch ist, ist nicht so und so, sondern es ist ein Anderswerden. Ein sich entwickeln. Von daher gibt es keine statischen Brüche bei ihm, sondern es gibt Widersprüche, die sich entwickeln. Also was Differenz ist, übersetzt er in Bewegung. Der Unterschied ist eine Bewegung. So wie der Unterschied von Knospe zu Blume, zu Blüte, zu Frucht. Es ist eine Bewegung, es ist ein Prozess, der den Unterschied macht. Das heißt, dass etwas nicht identisch ist, das Nicht, die Negation ist im Kern das, was man einen Prozessmotor nennen könnte, salopp gesagt. Wenn man versuchen wollte, Symbolisierungen für diese eigenartige Art zu denken zu suchen, so glaube ich, kommt man am besten weiter, wenn man auf das Symbol des Wassers zurückgeht. Das ist ein Element, das kriegen wir später noch öfter. Hegel hat das Wasser über alles geschätzt. Die Forderung lautet immer Verflüssigung, Verflüssigung von Kategorien, Verflüssigung von Begriffen. Der Gegenbegriff ist Kristallisation. Kristallisation, Verfestigung gibt es auch, aber wie wir das ja sehen im Erdreich mit den Kristallen, sie können dann auch unter Bedingungen wieder sich verflüssigen. Kristallisationen sind im Kern vorübergehende Erscheinungen. Diese, also Verflüssigung von Kategorien war etwa ja auch bei Korsch und Lukács einer der ganz wesentlichen Punkte der Dialektisierung des Marx-Bildes, Marx-Denker der Revolution. Diese eigentümlich treibende Dynamik des Hegelschen Denkens, dieses Fließen, teilt sich natürlich auch der ganzen Sprache mit. Das ist, wenn Sie reinschauen, werden Sie das sehen, das ist eine sehr rauschhafte Sprache, mitunter ein richtiger Wortrausch, der die Zeitgenossen enorm fasziniert hat. Und vieles von diesem Wortrausch finden wir auch in der Sprache der Junghegelianer, in der Sprache des jungen Marx wieder. Ich will zur Verdeutlichung Ihnen eine kurze Passagen zitieren aus der Phänomenologie des Geistes, in der er von der Wahrheit der Philosophie spricht. Ich gebe Ihnen das zum Mitlesen, müssen Sie nicht abschreiben, finden Sie in der Phänomenologie des Geistes vorne, nur dass Sie einen Eindruck bekommen vom Duktus. Es heißt da, es ist der Prozess, der sich seine Momente erzeugt und durchläuft, und diese ganze Bewegung macht das Positive und seine Wahrheit aus. Diese schließt aber ebenso sehr das Negative in sich, dasjenige, was das Falsche genannt werden würde, wenn es als ein solches betrachtet werden könnte, von dem zu abstrahieren sei. Das Verschwindende ist vielmehr selbst als wesentlich zu betrachten, nicht in der Bestimmung eines Festen, das vom Wahren abgeschnitten, außer ihm, man weiß nicht wo, liegen zu lassen sei, sowie auch das Wahre nicht als das auf der anderen Seite ruhende, tote Positive. Die Erscheinung ist das Entstehen und Vergehen, das selbst nicht entsteht und vergeht, sondern an sich ist und die Wirklichkeit und Bewegung des Lebens der Wahrheit ausmacht. Alles klar? Ja. Wahrheit. Das habe ich nicht mehr drauf gekriegt. Es geht noch weiter. Die Conclusio. Das Wahre ist so der bacchantische Taumel, an dem kein Glied nicht trunken ist, und weil jedes, in dem es sich absondert, ebenso unmittelbar sich auflöst, ist er ebenso die durchsichtige und einfache Ruhe. Taumel und Ruhe sind ihrem Wesen nach identisch. Derrida hat das ganz klar gesehen. Das ist eine hocherotische Philosophie, wenn Sie es genau lesen. Es ist eine hocherotische Philosophie. Wenn man die Konsequenzen einer solchen Denkweise genauer in den Blick nimmt, so muss man sagen, es gibt bei Hegel keinen Gedanken und keine Sache, keine Überlegung, die einfach beiseite gelassen wird. Das Verschwindende ist das Wesentliche. Das Verschwindende ist das Wesentliche. Bitte schreiben Sie keine Hausarbeit nach diesem Prinzip, Sie werden nie fertig. Ne? Das Verschwindende ist das Wesentliche. Es wird nichts beiseite gelassen, es wird nichts ausgeklammert. In der Hegelschen Philosophie sind geradezu alle denkbaren Gedanken und alle Sachen versammelt und als Momente eines stufenweisen Gesamtprozesses, also in Taumel und Ruhe, begriffen. Das ist in der Tat ein gigantisches Unternehmen, das alle Bereiche der Wirklichkeit, des Wissens und des Handelns enzyklopädisch umfasst. Also in den heutigen Termini gesprochen, von der Naturwissenschaft zur Malerei und Musik, von der Psychologie zur Ökonomie und so weiter zusammengefasst. Es gibt kein einziges Element der Wirklichkeit des Denkens und des Handelns, das Hegel nicht aufgenommen hat. Und wenn Sie etwas suchen, Sie finden garantiert alles bei Hegel, alles. So war denn auch die Meinung der Zeitgenossen, die in der Lage waren, diese sehr anstrengende Philosophie, wie Sie sich vorstellen können, überhaupt nachzuvollziehen. Sie waren der Meinung, mit Hegel sei die Philosophie auf einer nicht mehr zu überschreitenden Höhe ihrer Zeit angelangt. Nach Hegel und über Hegel hinaus, so war die Meinung, sei überhaupt keine Philosophie mehr möglich. Und in gewisser Weise haben auch aus heutiger Sicht gesehen, haben die Zeitgenossen durchaus recht gehabt. Denn, Sie können nachgucken, nach Hegel hat sich bis heute kein einziger Mensch mehr getraut, die Totalität der Wirklichkeit, des Denkens und des Handelns als einen systematischen Gesamtprozess darzustellen. Philosophie nach Hegel, was ist das? Das ist entweder Fragment, oder mehr oder weniger bewusste, abgeschnittene, isolierte Bemühung um diesen oder jenen Sektor des Denkens oder des Handelns. Hegel war der letzte Systemphilosoph, der alles gedacht hat. Was nun den Schülern übrig blieb, die ein schweres Schicksal haben, wenn man so einen Lehrer hat, war zunächst mal konsequenterweise nichts anderes, als nach seinem Tode sich um die Edition der Schriften zu bemühen und aus den Vorlesungsmitschriften das Werk zu ergänzen, allenfalls wenig ausgeführte Teile der Philosophie Hegels möglichst in seinem Sinne authentisch auszuarbeiten. Dieses war das Projekt der ersten Schülergeneration, die man die Althegelianer nennt, die sogenannten Althegelianer im Unterschied zu den Junghegelianern, auf die ich dann zu sprechen komme, in deren Kreis ja Marx hineingehört, den er mitmacht. Hegels Philosophie war aber, das muss man dazu sagen, nicht nur ein gigantisches Unternehmen, sondern auch ein sehr labiles Unternehmen. Und dies ist die Seite, die für Marx und die Junghegelianer entscheidend wird. Ich will Ihnen das ausführen. Der zentrale Gedanke war ja Identität von Vernunft, Wirklichkeit und Akteuren. Und die ganze Argumentationsstrategie lief auf den Gedanken hinaus der Versöhnung von Widersprüchen, das heißt der Herstellung der Identität, der Versöhnung von Widersprüchen durch den Prozess. Dieses gedankliche Aushalten von Extremen und Widersprüchen erfordert aber, wie man sich vorstellen kann, auch eine gewisse psychische Belastbarkeit. Hegel selbst war sich dessen bewusst Belastung, Anstrengung. Für ihn war das Denken überhaupt unter dieser identitätsphilosophischen Voraussetzung ein äußerst gefährliches Unternehmen, ein labiles, ein gefährliches, ein riskantes Unternehmen. In seiner, ich kann ihn ja auch mal zeigen, das ist er, in seiner Berliner Antrittsvorlesung heißt es, ich zitiere, der Entschluss zu philosophieren wirft sich rein in Denken. Das Denken ist einsam bei sich selbst. Er, dieser Entschluss, wirft sich wie in einen uferlosen Ozean. Alle die bunten Farben, alle Stützpunkte sind verschwunden, alle sonstigen freundlichen Lichter sind ausgelöscht, nur der eine Stern, der innere Stern des Geistes leuchtet, er ist der Polarstern. Aber es ist natürlich, dass dem Geist in seinem Alleinsein mit sich gleichsam ein Grauen befällt. Man weiß noch nicht, wo es hinaus wolle, wohin man hinkomme. Unter dem, was verschwunden ist, befindet sich vieles, was man um allen Preis der Welt nicht aufgeben wollte, und in dieser Einsamkeit aber hat es sich noch nicht wiederhergestellt. Und man ist ungewiss, ob es sich wiederfinde, wiedergeben werde. Zitat Ende. Also Denken eine gefährliche Angelegenheit. Wer denkt, setzt eben Vertrautes aufs Spiel. Und aus Hegels Biografie weiß man auch, dass er in seiner Jugend lange Zeit von der Angst gepeinigt war, verrückt zu werden, wahnsinnig zu werden. Er hatte an sich selbst den Verdacht, ein Wahnsinniger zu sein. Und man kann Hegels Philosophie auch als eine Art, ja, wie soll man sagen, Therapie, als eine Art Medikament gegen die Furcht vor dem Wahnsinn zu lesen. Und diese Seite macht eben dieses gigantische Unternehmen wiederum zu einem sehr labilen. Aber dazu muss man auch noch sagen, zu den großen Leistungen gehört, dass Hegel ja, weil er alles gedacht hat, auch noch das Moment des Wahnsinns selbst in seine Philosophie aufgenommen hat. Was ist der Wahnsinn? Der Wahnsinn für Hegel ist, wie er in seiner Enzyklopädie schreibt, ist nicht etwas, was aus der leeren Einbildung entspringt, also ist überhaupt keine Angelegenheit rein subjektiver Art, sondern der Wahnsinn kann, ich zitiere, bewirkt werden durch das Betroffenwerden von großem Unglück, durch die Verrückung der individuellen Welt eines Menschen oder durch die gewaltsame Umkehrung und das Aus den Fugen kommen des allgemeinen Weltzustandes. Zitat Ende. Dieses Aus den Fugen kommen muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist natürlich ein Shakespeare-Zitat. The time is out of joint. Die Zeit ist aus den Fugen. Ein Zitat, was Sie auch laufend bei Marx wiederfinden. Und in Derridas Gespenster kommen natürlich auch die Shakespeare'schen Gespenster und das time is out of joint ständig wieder zur Sprache. Also, da kommt der Wahnsinn her. Und als Beispiel dafür nennt Hegel, ja was denn sonst, die Französische Revolution, wo, ich zitiere, durch den Umsturz fast aller bürgerlichen Verhältnisse viele Menschen wahnsinnig geworden sind. Zitat Ende. Und ein anderes Beispiel führt er auch noch an, wie er den Wahnsinn integriert in sein System. Wer Max Webers Religionssoziologie kennt, der erinnert sich ja an die zentrale Bedeutung, die Max Weber der kalvinistischen Prädestinationslehre zugeschrieben hat. Und da ist für Hegel sozusagen die zweite Stelle, es ist eben die kalvinische Prädestinationslehre, die auch zum, wie er schreibt, Wahnsinn führen kann, wenn der Mensch in absolute Ungewissheit darüber, ob er von Gott zu Gnaden angenommen sei, versunken ist. Zitat Ende. Wir wissen, bei Weber gibt es einen Zusammenhang der kalvinistischen Prädestinationslehre mit dem Geist des Kapitalismus. Das werde ich Ihnen im Sommer weiter erläutern. Die Labilität der Hegelschen Philosophie besteht darin, dass sie ja nur funktioniert, wenn es gelingt, durch die subjektiven inneren und die objektiven Zerrissenheiten, die einen zum Wahnsinn treiben könnten, hindurch am Moment der Versöhnung, das heißt der Identität, festzuhalten. Ich greife vielleicht schon mal ein bisschen vor und füge ein, dass die Junghegelianer dieses Problem des Wahnsinns, Wahnsinnigwerdens in ganz anderer Weise aufgreifen, nämlich bei Marx etwa als Problem des verkehrten Bewusstseins, des verrückten Bewusstseins. Das verkehrte Bewusstsein als ein Problem der verkehrten Welt. Und der Zusammenhang des verkehrten Bewusstseins und der verkehrten Welt als eine Aufgabe der Verkehrung der Welt, der Verkehrung der Verhältnisse, das heißt der Revolution. Eine Identitätsphilosophie wie die Hegelsche ist natürlich selbstverständlich eben nur möglich aufgrund dieser Erfahrung der Französischen Revolution, das wird jetzt deutlich, und sie wird verständlich aufgrund des Bestrebens, das, was an Zerrissenheit, das heißt an Freiheit durch die Französische Revolution in die Welt gekommen ist, irgendwie aufzuheben zugunsten eines versöhnten Zustands. Das ist die Zeiterfahrung des Dilemmas Ende der Revolution, Vollendung der Revolution, Beendigung der Revolution, was ich Ihnen eingangs erläutert habe. Den Gedanken der Versöhnung weiter durchzuhalten, ist aber in großem Maße abhängig von den gesellschaftlichen Erfahrungen, die Individuen machen. Hegel stirbt 1831, nebenbei bemerkt Goethe 1832 und die Zeitgenossen haben die Tode dieser beiden Personen als Ende einer Periode, einer Etappe verstanden. Denn bei beiden Autoren, bei Hegel wie bei Goethe, sahen sie das Programm Widersprüche in geschichtlichen Prozessen im Begriff der Entwicklung, beziehungsweise bei Goethe im Begriff der Bildung, zu fassen und zugleich diesen dynamischen Aspekt von Widersprüchen mit einer versöhnenden Struktur allgemeiner Freiheit, Staat, Humanität zusammenfallen zu lassen. Aber man muss sagen, noch vor dem Tode von Hegel und Goethe kommt es 1830 zu einem für die europäische Intelligenz zentralen Erlebnis, nämlich dem Erlebnis der Juli-Revolution in Frankreich. Die Revolution wiederholt sich, Sie erinnern sich. Und von diesem Ereignis geht ein enormes Erschrecken aus, weil nun nicht mehr nur der Widerspruch von Aristokratie und Bourgeoisie zur Debatte steht, sondern weil in dieser Juli-Revolution sich ein neues Problem ankündigt, ein neuer Widerspruch, nämlich der Widerspruch des Bürgertums zu dem neu auftretenden Proletariat, das zum ersten Mal eine rote Fahne ist. Und es ist ein konservativer Jurist, auch ein Hegelianer der älteren Generation, Lorenz von Stein, der als Spion der preußischen Regierung nach Frankreich geschickt wird, der jetzt diese Juli-Revolution von 1830 in hegelscher Sprache deutet. Und das hört sich so an, da schreibt er, Zitat Lorenz von Stein jetzt, die Gesellschaft spaltet sich in zwei große Lager. Die Auffassung der menschlichen Verhältnisse in zwei durchaus entgegengesetzte Systeme und die Entwicklung in zwei große Bewegungen, die sich gegenseitig ausschließen und des Augenblicks warten, wo sie in offenem Kampf auftreten können. Das ist nun die hohe, wahrhaft weltgeschichtliche Bedeutung der Juli-Revolution, dass sie für diese Entwicklung den Wendepunkt abgegeben hat. Zitat Ende. Und was Stein hier eben in hegelianisch-konservativer Sicht bietet, ist eigentlich die Anwendung der hegelschen Dialektik des Umgangs mit Widersprüchen auf das, was später Marx den Klassenkampf nennen wird. Der gesellschaftliche Zustand seit 1830 wird mehr und mehr als ein zerrissener begriffen, erfahren und der Gedanke der Versöhnung gerät in den Hintergrund. Ein Teil der Hegel-Schüler glaubt nicht mehr daran, dass es möglich ist, eine Versöhnung zustande zu bringen. Und das ist eigentlich die große Spaltung in der Hegel'schen Schule zwischen den sogenannten Althegelianern und den Junghegelianern, Marx dort eingeschlossen. Was nun die Junghegelianer, Marx und seine Freunde auszeichnet, ist eine gewisse Ambivalenz im Verhältnis zu hegeln. Einerseits kapitulieren sie vor dem Desiderat der Versöhnung. Zum anderen ist aber Hegels Philosophie, wie auch bei Lorenz Stein das schon deutlich geworden ist, ein begriffliches Instrumentarium, die vor ihren Augen sich abspielenden, stattfindenden revolutionären Prozesse zu verstehen. Und wenn wir von der Geschichte des Junghegelianismus oder der Entwicklung der junghegelianischen Diskussion, die Marx mitgestaltet, reden gleich in den nächsten Stunden, dann werden wir diese Ambivalenz im Auge behalten müssen. Es sind eigentlich zwei Dinge. Einmal ist es der Zerfall des Hegelschen Systems und zum anderen ist es eine gewisse Umdeutung Hegels, eine neue Lesart. Wenn man sagt, diese Schüler betreiben eigentlich den Zerfall des Hegelschen Systems, so nehmen wir gleichsam Hegels Standpunkt ein und konstatieren, dass für die Junghegelianer vieles von dem, was für Hegel eine Einheit war, unter großen Anstrengungen nun zerfällt. Also zum Beispiel das Verhältnis von Religion und Philosophie. Für Hegel ist die Sache klar, beide haben denselben Inhalt, Religion und Philosophie sind identisch, nur der gleiche Inhalt kommt in verschiedenen Erscheinungsweisen zum Ausdruck, einer philosophischen Erscheinungsweise und einer religiösen Erscheinungsweise. So die hegelsche Position. Die Junghegelianer machen da nicht mehr mit, sie ergreifen eindeutig Partei für die Philosophie und gegen die Religion. Für sie ist das mit dem gleichen Inhalt nicht mehr so entscheidend, als vielmehr den Gesichtspunkt, den Hegel prozessual auch eingebracht hat, dass er gesagt hat, es ist der gleiche Inhalt zwischen Religion und Philosophie, aber die Philosophie ist eine im Prozess fortgeschrittenere Bewusstseinsstufe. Nicht falsch, sondern fortgeschritten. Sie sehen den Trick mit der Negation und dem Prozess. Wenn wir von Zerfall reden, so stellen wir uns sozusagen auf Hegels Standpunkt und sehen, dass da einiges in die Brüche geht bei seinen Schülern. Wenn wir von Umdeutung, neue Lesart der hegelschen Philosophie durch Marx und seine Freunde reden, so nehmen wir schon einen nachhegelianischen Standpunkt ein. Von ihrem Selbstverständnis her begriffen sich die Junghegelianer als die legitimen Erben Hegels. Sie sind die wahren Hegelianer. Aber eines der größten Probleme bestand bei dieser Annektierung da, diesen preußischen Staatsphilosophen, der ja wie kaum ein anderer pro Staat für das Recht des Allgemeinen gegenüber den Einzelnen plädiert hatte, ihn nun für eine oppositionelle Bewegung, für eine kritische Bewegung nutzbar zu machen. Und ein wichtiges Mittel der Umdeutung war, dass sie gesagt haben, es gibt zwei Hegel, einen esoterischen und einen exoterischen, einen geheimen und einen öffentlichen. Hegel, so die Interpretation von Marx und seinen Freunden, habe, bewusst oder unbewusst, wie auch immer, er habe die revolutionäre Bedeutung seiner Philosophie verhüllt. Er habe gegenüber der Macht, gegenüber dem preußischen Staat lediglich taktische Kompromisse gemacht. Der exoterische Hegel, also der kompromisslerische, affirmative preußische Staatsphilosoph, das sei überhaupt nicht der wahre Hegel. Authentisch sei eben nur dieser esoterische, der geheime Hegel, das sei der Lehrer der Revolution gewesen, der Lehrer des Neinsagens. Und dieser Streit, was denn Hegel nun eigentlich gewesen ist, ein Reaktionär oder ein Revolutionär, ist ein Streit, der sich unendlich weit zieht. Und wenn der nächste Hegel-Kongress stattfindet, können Sie sicher sein, man wird sich darüber weiter streiten, was er nun eigentlich war. Zerfall und Umdeutung der hegelschen Philosophie, das findet nun bei der Gruppe, die uns nächstens beschäftigen wird, das ist ganz entscheidend, im Medium einer ganz verwickelten Gruppendiskussion statt. Darüber werde ich einige Sachen Ihnen ausführen. Ich habe selbst dazu ein viel zu dickes Buch geschrieben. Da können Sie mehr darin finden. Ich will nur vier Merkmale dieser Gruppendiskussion hervorheben. Das ist eine Gruppendiskussion, in der sich das Marx'sche Denken konturiert, so wie in Gruppen Diskussionen heute auch Ideen entstehen. Zunächst mal, die Gruppendiskussion hat einen ganz hohen Grad gegenseitiger Verflechtung. Die einzelnen Mitglieder sind in ihrer Entwicklung in hohem Maße voneinander abhängig. Die kennen sich zum größten Teil persönlich, sie sind in wechselnden Koalitionen befreundet und verfeindet und versöhnt und wieder zerstritten. Aber vor allem lesen sie und rezipieren fortlaufend das, was jeder aus der Arbeitsgruppe zu Papier bringt. Die Papiere kursieren, Briefwechsel, Treffen, Gedankenaustausch. Sie reagieren ständig aufeinander. Das heißt, diese Schriften bilden ein Netzwerk von Kritik, Gegenkritik, von Anspielung, Rückverweisung. Das ist eine so intensive Verflechtung der Gedanken, dass man bei dieser Gruppe vor allem für die Zeit Ende der 30er bis Mitte der 40er Jahre von einer Kollektivtheorie sprechen kann. Ein Kollektiv, was eine Theorie hervorbringt, und man hat in dieser Gruppe eben den rezipierenden, diskutierenden Marx in einer intellektuellen Gruppe vor sich. Zweiter Gesichtspunkt, charakteristisch ist auch, sie orientieren sich ihre Beiträge hin auf das, was sie den Stand der Diskussion nennen. Es gibt einen Stand der Diskussion in der Gruppe. Das heißt, sie begreifen das, was sie tun, ihre Diskussionen selber als einen Prozess mit verschiedenen Stufen. Es gibt in diesem Prozess veraltete Positionen. Das sind Positionen, die die Gruppe einmal, eben letzte Woche zum Beispiel, eingenommen hat und die dann abends um 10 Uhr widerlegt waren, um durch neue Positionen, die eben jetzt Stand der Diskussion sind, widerlegt worden, jetzt gelten. Natürlich mit dem Bewusstsein, dass mit der Fortsetzung der Diskussion übermorgen Abend diese Position, die man heute einnimmt, eine veraltete ist, sozusagen nicht mehr gilt, und man hat dann einen neuen Stand der Diskussion formuliert. Ein ganz charakteristisches Merkmal dieser Gruppe, weshalb die Daten, wenn sie das verfolgen, ungeheuer wichtig sind. Dritter Gesichtspunkt, den ich hervorheben will, charakteristisch ist, dass sie diesen Prozess mit dem Hegelschen Instrumentarium selbstreflexiv als einen dialektischen Prozess verstehen. Das heißt, die Diskussion, in der Argument und Gegenargument auftreten, eben als Widerspruch, der wird begriffen als eine Diskussion, in der Prinzipien gegeneinander stehen, die sozusagen im Prozess aufgehoben werden. Das heißt, die Meinungen einzelner Personen sind nicht sozusagen persönlich nur zu nehmen, sondern die Personen sind Träger von, sind vorübergehende, muss man sagen, sind vorübergehende Träger von Prinzipien. Charakteristisch ist schließlich das politisch-soziale Engagement der Gruppe. Für Hegels Art zu philosophieren war eine überwiegend kontemplative philosophische Haltung maßgebend. Die Eule der Minerva, sagt er, tritt am Abend ihren Flug an, nach getaner Arbeit, denkt man dann darüber nach, kontemplativ. Für die Junghegelianer ist ein anderer Vogel maßgeblich, nicht die Eule der Minerva, sondern die Lerche. Und die Lerche, sie geht früh morgens, können Sie ja noch in Freiburg hören, wenn Sie munter sind, früh morgens geht die hoch, steigt sie hoch in die Luft und tirilliert dort. Also, man kann es auch so sagen, für die Junghegelianer, für die ja mit Hegels Philosophie überhaupt die Philosophie zu Ende war, stellt sich nun nicht mehr so sehr die Frage, gibt es noch Schriften, die wir rausgeben können? Das war ja auch schon abgeschlossen in der Edition. Wie bewahren wir das Werk des Meisters? Sondern es stellte sich die Frage, was passiert denn nach dem Abschluss der Philosophie? Was passiert denn nach dem Ende der Philosophie? Und einer der Gruppe, August von Tschiolkowski, hat es zuerst klar formuliert: Was tun, wenn die Philosophie zu Ende ist? Der nächste Schritt ist die Verwirklichung der Philosophie. Das ist das, was fehlt. Es fehlt die Verwirklichung der Philosophie. Das hat, sozusagen, ist bei Hegel nicht drin. Bei Hegel fehlt die Zukunft. Das fehlt, die Verwirklichung. Das heißt, Schluss mit der kontemplativen Haltung des Philosophen und die Entwicklung einer praktischen Haltung. Ich will Ihnen zum Abschluss ein Bild dieser Gruppe zeigen, damit Sie einen Eindruck haben, was das für Leute waren. Das ist eine Gelegenheitsskizze von Friedrich Engels aus dem